Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend bei uns, das sind meine Gäste. Jürgen Hart ist außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Phyllis Pollers von Bündnis 90 Die Grünen ist die parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Bundestagsfraktion. Moin. Christina Dunz ist die stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros vom RND. Das ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein Verbund von regionalen Tageszeitungen. Und zugeschaltet aus Damaskus ist uns Mohammed Rabi. Er ist syrisch-deutscher Journalist. Er ist vor dem Assad-Regime geflohen, 2015 nach Deutschland gekommen. Und seit März in diesem Jahr ist er wieder in Damaskus in seiner Heimat. Herr Rabi, Sie sind zurückgekehrt in Ihre Heimat. Ja, was für ein Land haben Sie vorgefunden? Beschreiben Sie uns das mal.
Hallo, schönen guten Abend in die Runde erstmal. Was für ein Heimat habe ich gefunden? Also vor allem zu 70% zerstörtes Heimat. Und wenn wir über Zerstörung reden, wir reden nicht nur über Gebäudezerstörung oder Straßenzerstörung. Zerstörung, also quasi Infrastruktur, sondern wir reden auch über das gesellschaftliche Zusammenhalt, über die Menschen, die 14 Jahre lang sich nur im Krieg befunden haben, die vom Außenwelt ja jahrelang sozusagen im Stich gelassen wurden. Und trotzdem habe ich auch sehr viele Freude und Hoffnung gefunden. Es ist nicht immer schwarz-weiß. Es gibt diejenigen, die hoffnungsvoll arbeiten und versuchen sozusagen aus dem Nichts etwas zu schaffen. Und es gibt welche, die nur am Meckern sind, genauso wie es in Deutschland der Fall ist.
Okay. Und würden Sie sagen, man kann Flüchtlinge nach Syrien zurückschicken? Sie haben es ja gewagt vor einigen Monaten.
Also zurückschicken würde ich nicht sagen, weil, wie gesagt, das Land ist zu 70% zerstört und vor allem das ist ja auch das Wichtigste, dass 1,2 Millionen, glaube ich sogar, aus der Türkei, aus Jordanien, aus Libanon zurückgekehrt sind. Und das hat ja sozusagen eine Explosion der Preise der Mieten hier zum Beispiel herbeigeführt. Die Infrastruktur hier kann 24 Milliarden nicht durchhalten, um ehrlich zu sein. Und man versucht hier in Damaskus all mögliche Investitionen zu holen. Aber bis dahin sind wir noch nicht. Und dass man Menschen aus Deutschland sozusagen einfach zurückschicken will, ja, finde ich problematisch. Mhm. Weil wenn der Fachmann hier war, also Herr Wadepool, und sich das Ganze angeschaut hat und hat es sozusagen deutlich und klar beschrieben, wie die Realität hier aussieht, dann sollte man auf ihn hören.
Okay. Meiner Meinung nach. Ja, das sagen Sie, Herr Rabi, in Damaskus, Herr Hart. Ja, da sagt jemand, das funktioniert eigentlich nicht. Herr Wadepool ist stark kritisiert worden dafür, dass er gesagt hat, das ist schon schwierig, wenn man angesichts all dieser Trümmer. Wer hat denn jetzt recht?
Zunächst mal zeigen die Bilder im Umfeld des Interviews des Außenministers das Ausmaß der Aufgabe, vor der wir alle stehen. Vor allem natürlich das syrische Volk, aber hoffentlich setze ich darauf, dass es auch mit europäischer, mit ausländischer Hilfe klappt, so wie ja auch der Wiederaufbau Deutschlands geklappt hat. Joe Wadepool hat ja nicht davon gesprochen, dass wir nicht etwa Straftäter oder Gefährder, die hier in Gefängnissen gesessen haben, nach Syrien abschieben können. Ich finde auch zum Beispiel junge Männer, die etwas auf dem Kerbholz haben, den kann man im Zweifel auch mehr zumuten als Familien mit Kindern, die natürlich Schule, Kinderbetreuung brauchen, die Wasser brauchen, die Elektrizität brauchen. Ich glaube, dass wir viele Syrer in Deutschland haben, die sich mit dem Gedanken schon gerne anfreunden würden, in der eigenen Heimat wieder Fuß zu fassen. Es gibt viele, die haben in Deutschland Fuß gefasst, circa eine Viertelmillion, die erwerbstätig ist. Wenn man die Zahl mit den Familienangehörigen hochrechnet, wahrscheinlich etwa die Hälfte der, die da sind, die hier gut integriert sind, wo vielleicht auch der ein oder andere Krankenhausdirektor nicht sagen wird, der muss jetzt gehen, sondern im Gegenteil froh ist, dass er da ist. Aber die anderen werden ihr Land wieder aufbauen wollen und sie werden dafür unterstützt werden müssen. Und es müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Mhm. Der Assad hat ja zum Beispiel ganz vielen Geflüchteten die Rechte genommen. Er hat ihnen die Eigentümer an ihren Grund und Boden weggenommen. Das ist so eine der Voraussetzungen, wenn man wieder nach Hause geht, dass man natürlich auch wieder in seinen Rechtsstatus versetzt wird.
Frau Polert, wie sinnvoll ist das? Weil es ist ja klar, dass Syrien Menschen braucht, die dieses Land wieder aufbauen, die da helfen. Ist es nachvollziehbar, dass man sagt, dass die Bundesregierung sagt, wir müssen eine Politik machen, die Menschen unterstützt, dort wieder hinzugehen?
Ja, das Gegenteil ist ja der Fall. Die Hauptkritik, die wir haben und wo sich, glaube ich, auch der Streit innerhalb der Koalition oder innerhalb der eigenen Regierung abzeichnet, ist, dass ja gesagt wird, der Schutz ist nicht mehr gegeben, also der Anspruch auf einen Schutzstatus. Und man muss das mal aus aufenthaltsrechtlicher Perspektive betrachten. Wir haben 700.000 Syrerinnen und Syrer, die einen Schutzstatus haben, knapp 700.000, also mit einem befristeten Aufenthaltsstatus. Und wenn ein Innenminister oder sogar Herr Merz sagt, der Schutz ist nicht mehr gegeben in Deutschland, dann ist eigentlich das Bundesamt für Migration und Geflüchtete, egal ob jemand arbeitet oder nicht, angehalten, diesen Schutzstatus unmittelbar zu überprüfen und diesen auch abzuerkennen. Das bedeutet, dass wir dann in der Folge dessen Menschen haben, die sofort in die Duldung fallen. Und da können Sie noch so viel sagen in der CDU, die meinen wir aber nicht. Das passiert rechtsstaatlich nach unserem Recht und Gesetz. Und das ist das, was wir kritisieren. Es ist menschenrechtlich sowieso nicht vertretbar. Aus Sicht der Zerstörung, außenpolitisch höchst fragwürdig, sicherheitspolitisch, aber innenpolitisch haben sie ein Erdbeben ausgelöst in der syrischen Community. Und das müssen sie sich bewusst sein. Das ist eine der erfolgreichsten Einwanderungsgruppen, was die Integration am Arbeitsmarkt betrifft. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu.
Genau, und nicht alles auf einmal vielleicht.
Das ist ein ganz falsches Signal, was die Union da sendet. Ja. Und da spreche ich als Migrationspolitikerin, die über Jahre das Thema schon bearbeitet. Und die Diaspora ist diejenige, die am meisten investiert in ihre Herkunftsländer. Viel mehr als die humanitären Hilfen, die wir in allen Konflikten geleistet haben.
Ja, Frau Dunst, wir hatten ja schon mal kurz nach dem Sturz von Assad kam die Diskussion ja schon mal auf. Was passiert jetzt mit den Menschen, die hier, weil die ist jetzt noch mal so ein bisschen neu angefacht worden. Was für ein Signal hat diese Diskussion jetzt, oder was für ein Signal sendet diese Diskussion? Zum einen natürlich in die syrische Gesellschaft hier, aber zum anderen auch in eine Gesellschaft, die sagt, ja, wir wollen auch irgendwie, wir müssen eine härtere Migrationspolitik haben.
Ich würde sagen, es war erstmal ein falsches Signal, weil die Erwartungshaltung insgesamt besteht, die die Union geschaffen hat, auch durch den Innenminister und den Bundeskanzler, als könnten wir jetzt, ich übertreibe etwas, 1 Million Syrer abschieben. Also als würden die wieder das Land verlassen, die damals gekommen sind. Die Zahlen sind sehr interessant. Herr Hart hat gesagt, es sind über die Hälfte, also 500.000, 600.000. Da ist ganz klar, um die geht es überhaupt nicht. Und ich habe das gerade noch mal nachgeguckt. Es sind 920 unmittelbar ausreisepflichtige Syrer. Über die reden wir gerade. Das ist das.
Weil deren Asylantrag oder weil das Straftäter
sind? Das ist abgeschlossen. Die sind unmittelbar ausreisepflichtig und um die geht es. Die, also die Straftäter und diese unmittelbar. Lassen Sie mich kurz. 10.000 sind geduldet, aber das ist ja noch mal was anderes als unmittelbar. Ich wollte nur einmal sagen, es ist eine Stimmung geschaffen worden, als wenn wir jetzt im großen Stil Syrer abschieben könnten oder würden. Das ist nicht der Fall. Das gibt es gar nicht her. Und wenn dann ein Außenminister, und man sollte ihm vielleicht diesen Eindruck der kompletten Zerstörung einmal zubilligen, dass man da steht. Ich habe im Anschluss mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, sie haben eine halbe Stunde gesucht, ob sie auf eine Toilette gehen können. Und in dieser Situation sagt er, er kann sich das nicht vorstellen, dass die Menschen, und das ist ganz wichtig, freiwillig hierhin zurückkehren.
Zum jetzigen Zeitpunkt.
Er hat nicht gesagt, wir schieben keine Straftäter ab, sondern er hat gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass das jetzt ein Gebiet ist, das war ein Vorort von Damaskus, wo die Menschen hingehen können. Und daraus ist eine Diskussion innerhalb der Union entstanden, wo ich sage, man wollte ihn auch falsch verstehen, weil er einmal eine Bremse in diese Erwartungshaltung gesetzt hat, dass wir im großen Stil abschieben. Und da hat die Union sich im Prinzip selber eine Politik kaputt gemacht, mit der sie eigentlich gerade versucht hatte zu punkten.
Also aber nochmal, um es nochmal für die Rechtslage auch, weil das versteht man ja auch nicht. Es geht nicht um Menschen, die meisten der Syrer, die hier sind, haben den subsidiären Schutz.
Ja, aber ich will nochmal betonen, Frau Plättner, die Aussage ist entscheidend, die Friedrich Merz gemacht hat. Und der Innenminister und das BAMF ist sozusagen die zuständige Behörde. Es geht nicht um die jetzt Ausreisepflichtigen oder gedulden oder vollziehbar Ausreisepflichtigen. Es geht um die, die einen Schutzstatus haben. Wir erleben gerade zweierlei. Einerseits, dass das BAMF angehalten wird, diesen Schutz jetzt zu überprüfen, um den Schutz abzuerkennen. Das würde unmittelbar knapp unter 700.000 Menschen betreffen. Das ist ein Irrsinn an bürokratischem Aufwand fürs Bundesamt für Migration und Geflüchtete. Und das führt zur Unsicherheit gerade bei den Menschen, die diesen befristeten Aufenthalt
haben. Das hat mit der Realität in unserem Lande überhaupt nichts zu tun, was Sie da sagen. Ja?
Das sagt,
in der Bürgerkrieg zu Ende ist, muss man prüfen, gibt es den Aufenthaltsgrund bürgerkriegsflüchtig noch? Und wenn es den nicht mehr gibt, gibt es möglicherweise viele andere Gründe, warum man hier bleiben darf.
Nein,
weil man
Sie
Arbeit
sind gegen den Spurwechsel.
50.000 sind sogar
Sie
deutsche Staatsbürger mittlerweile. Und was Sie dort machen, ist im Grunde, dass Sie die Panik verbreiten, die Sie uns als Union unterstellen. Niemand hat Panik verbreitet, weder der Außenminister noch diejenigen, die sich mit seiner These auseinandergesetzt haben. Sondern wenn Sie jetzt behaupten, das würde bedeuten, also dass jetzt 700.000 Menschen von heute auf morgen abgeschoben
diese
werden.
Unsicherheit
das ist eine Propaganda, wie sie die AfD auf der anderen Seite macht. Tut mir
ich
leid,
würde ganz
hat
gerne
mit der Realität nichts zu tun.
Müssen man sie jetzt vielleicht nicht direkt Propaganda unterstellen, oder? Und die Grünen mit der AfD gleichstellen,
naja, Herr Hart.
Rechts- und Sachlage erklärt und Spurwechsel ist, möchten Sie nicht, wollen Sie auch abschaffen.
Ich würde ganz gerne Herrn Rabi noch mal dazu hören. Herr Rabi, was aus Ihrer Sicht jetzt noch mal, also wie kommt das an, wie hier in Deutschland darüber diskutiert wird? Und vielleicht beschreiben Sie uns mal, warum sind Sie denn zurückgekehrt?
Also erstens, was Herr Hart hier erzählt, finde ich einfach problematisch, weil genau was sozusagen meine Richtersprechern sozusagen gesagt hat, es ist ja die rechtliche Lage in Deutschland, besagt ja dann, wenn die Asylgründe fallen, dann muss sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge damit beschäftigen und dann ist die Sache zu Ende, dann ist ein Riesenchaos ausgelöst und das ist durch den Bundeskanzler und durch den Innenminister. Die Debatte, worum es eigentlich gehen sollte, wenn der Bundeskanzler Führung zeigen wollte, hatte er einfach gesagt, wir unterstützen den Außenminister damit, dass er sozusagen die Rückkehrmöglichkeit in einem zerstörten Land möglich gemacht wird, indem man dabei hält oder Investitionen sozusagen ins Land bringt, damit sozusagen Syrer von sich selbst ja auch freiwillig zurückkehren werden. Und daran appelliere ich. Weil ich bin selber auch zurückgekehrt, weil ich genervt bin, jeden Morgen aufzustehen und von der Union sozusagen zu hören zu bekommen, oh, die scheiß Ausländer, Syrer und was weiß ich, Kriminelle, Verbrecher und
das. Wer sagt
und
denn dies. Sowas? Sagen Sie mir bitte, wer
Art
das sagt.
Diese Art von populistischer Sprache, doch.
Wer tut das? Sagen Sie mir bitte den Namen des Kollegen.
Ich rede mit ihm. Populistische Sprache. Der Bundeskanzler selbst hat dich mal gesagt, ja, kleine Baschas oder was weiß ich und so weiter und so fort. Und diese Debatte nervt ja die ganze Zeit. Es gibt ja 400.000 Syrer, die jeden Morgen aufstehen, beim Bäcker arbeiten, im Café, im Restaurant, im Krankenhaus, im Pflegeheim und so weiter und so fort. Und diese Menschen werden ihre Taten werden nicht anerkannt. Im Gegenteil, man pauschalisiert und spricht erstmal pauschal, äußert eine pauschale Äußerung und kommt am Ende zum Schluss, um zu sagen, aber um euch geht's ja nie, es geht um die anderen Straftäter, um die 920 Syrer, die ausreisepflichtig sind.
Okay,
also kommen Sie bitte.
Ja, Herr Hart, wenn Sie das hören, nehmen Sie das an?
Also zunächst einmal ist es ja nicht so, dass die Syrer, die sich hier aufhalten, ein Asylverfahren durchlaufen, sondern die allermeisten sind geduldet wegen des Bürgerkriegs im eigenen Land. Und es ist natürlich völlig klar, dass wenn dieser Bürgerkrieg zu Ende ist, Klammer auf, ob es wirklich schon soweit ist, das ist ja wieder eine andere Frage, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass wir in den nächsten Monaten zum Ergebnis kommen, dass der Bürgerkrieg zu Ende ist, dann wird man in Deutschland ein Konzept entwickeln, wie man den Menschen, die dann entscheiden, für sich zurückgehen zu wollen, konkret helfen kann. Ich bin zum Beispiel der Meinung, wir geben lieber den syrischen Familien, die zurückgehen, hier zinslose Darlehen oder Zuschüsse, damit sie sich ihr Leben in der Syrien wieder aufbauen, bevor wir zum Beispiel einer Zentralregierung große Summen überweisen. So haben ja die Amerikaner es im Übrigen nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Marshallplan auch gemacht, dass sie Aufbauhilfe geleistet haben. Und das Zweite ist natürlich, dass in dem Augenblick, wo der Grund der Duldung durch die Bürgerkriegssituation im Rheinland westfällt, dass das natürlich nicht bedeutet, dass man sofort die Koffer packen muss. Man muss dann die Koffer packen, wenn man hier in Deutschland keine Zukunftsperspektive hat und insbesondere dann, wenn man hier straffällig geworden ist, wenn man hier gegen die Regeln verstoßen hat. Und das geht geht eben jetzt endlich auch, und das ging bis vor kurzem natürlich unter Assad nicht. Und diesen Unterschied, finde ich, sollten wir dann schon machen, dass wir diejenigen, die hier wirklich ein Problem für uns darstellen, dass wir die jetzt auch zurückführen. Mhm. Und das hat Joe Wadephul genauso gesagt wie jeder andere und im Übrigen auch SPD-Innenminister sagen.
Aber Herr Spahn, oder vielleicht dann doch mal das noch mal kurz als Nachfrage, Frau Poders, sind Sie denn da, gehen Sie damit, dass Sie sagen, Straftäter können nach Syrien abgeschoben werden?
Ja, leider ist es so, Frau Plättner, dass die Erfahrungen eben eine andere sind. Ne? Und ich orientiere mich nicht an Dobrindt, sondern an Friedrich Merz. Und er hat gesagt, wir machen den Anfang, wir erkennen den Schutz. Der Schutz wird aberkannt, weil die Schutzgründe nicht mehr vorliegen. Und das ist mein Ausgangspunkt.
Aber das stimmt doch auch.
Aber das ist ja keine willkürliche politische Entscheidung.
Die Schutzgründe liegen natürlich vor. Wir haben gerade den Kollegen aus Syrien gehört. Wir haben das UNHCR, das sagt, das Land ist zerstört. Die Lebensgrundlagen sind nicht vorhanden. Wir haben ethnische Gruppen, die massakriert werden. Dokumentiert auch von den HTS-Milizen. Und das würden Sie, glaube ich, auch als außenpolitischer Sprecher nicht widersprechen. Wir haben das Menschenrechtsforum gehabt letzte Woche zusammen mit dem Innenausschuss. Da wurde auch gesagt, auch die sunnitische Bevölkerung ist nicht geschützt. Und deswegen ist ja die klare Forderung, sogar einen Abschiebestopp zu erlassen und im Gegenteil die Asylverfahren, die ja im Moment ausgesetzt sind, für vulnerable Gruppen unmittelbar wieder aufzunehmen und diese anderen Asylverfahren sogar ruhen zu lassen, bis geklärt ist, wie der neue Lagebericht des Auswärtigen Amtes ist. Und das ist sozusagen das, was eigentlich ein Signal sein müsste, wenn man ein sicherheitspolitisches Interesse hat, dass Syrien einigermaßen auf den Pfad gebracht wird, sich zu stabilisieren. Das ist bei einem Ex-Terroristen, würde ich sagen, ehemaligen IS-Kämpfer, schon schwierig genug. Mhm.
Aber Frau Duns, wie würden Sie es bewerten? Also in welche Richtung sollte sich da die Diskussion bewegen? Und macht es Sinn? Der Unionschef Spahn hat ja gesagt, ich halte es für eine patriotische Pflicht, dass man seine Heimat wieder aufbaut, dass man dort mithilft. Und das gilt auch für die syrischen Flüchtlinge hier im Land. Natürlich sollen sie zu Hause mithelfen. Das ist doch schon aber ein klarer Appell, dass man gehen soll, oder? Wie kann man das verstehen?
Ja, natürlich. Das ist ja auch die neue Politik der Union, der verschärfte Kurs in der Migrationspolitik. Jetzt muss ich allerdings einmal sagen, Frau Pullert, wenn ein Staat nicht nach Ende eines Bürgerkrieges sagen kann, der Grund, warum sich damals 2015 über 1 Million Syrer zu uns aufgemacht haben und Deutschland sie auch aufgenommen haben, entfällt, weil ein Krieg zu Ende ist, dann wird das auch für einen aufnehmenden Staat für Deutschland schwierig. Es wäre dann nicht nur Syrien, es sind auch andere Länder. Und das überfordert, das überfordert Deutschland, wenn wir da nicht versuchen, wieder unter neuen Gegebenheiten neu zu denken. Zwei Dinge zu, eins würde ich gerne zu Herrn Rabbi sagen. Ich finde es wirklich sehr beeindruckend, wenn Sie sagen, Ihnen schwallt hier in Deutschland so ein Hass entgegen. Sie haben das ja sehr deutlich ausgedrückt. Ich hoffe, dass man das widerlegen kann und dass man sagen kann, dass das in Gänze nicht so stimmt. Auch die Union, ich will Herrn Hart nicht unbedingt verteidigen, muss aber auf die eine oder andere Äußerung kommen, dass immer wieder gesagt wurde, dass zum Beispiel ohne die vielen syrischen Mediziner in den deutschen Krankenhäusern vieles zum Erliegen käme. Und natürlich wird dieser Beitrag anerkannt und die Integrierten hier, viele haben die deutsche Staatsbürgerschaft mittlerweile, sind nicht nur für Deutschland eine Bereicherung. Ich verstehe auch die Argumentation, wenn andere sagen, auch diese Menschen würden sehr stark in Syrien gebraucht, um das dort aufzubauen. Und wenn es eine Brücke geben könnte, dass man sagt, hilft bei der Begleitung, da ist ganz wichtig, Herr Hart, eine Sache, dass Syrerinnen und Syrer die sogenannten Erkundungsreisen machen dürften, was sie ja blockieren, was die Union blockiert, was eben bedeutet, man kann in das Land zurückreisen, gucken, wo sind da meine Chancen, wo sind meine Leute, was kann ich aufbauen und dadurch nicht den Schutzstatus verliert. Das machen Nachbarstaaten, haben sehr gute Erfahrungen damit und das wäre auch ein Element, was die Union, meine ich, dringend einführen müsste.
Bevor Sie darauf antworten, würde ich gerne noch mal Herrn Rabi, hatten Sie kurz vor verloren, jetzt haben wir sie, aber deshalb haben Sie vielleicht nicht einiges nicht mitgehört. Ja. Ich würde Sie gerne noch mal ansprechen, weil ich hatte eben Herrn Spahn zitiert, der ja gesagt hat, ich halte es für eine patriotische Pflicht, dass man seine Heimat wieder aufbaut. Ist das, empfinden Sie das auch so? Empfinden Sie es als Ihre patriotische Pflicht? Sie haben ja zwei Staatsbürgerschaften, die deutsche und die syrische. Sie sagen, das ist auch meine patriotische Pflicht, in meine Heimat da zu gehen?
Also tatsächlich ja, ich empfinde es als meine patriotische Pflicht, sozusagen hier in Syrien auch zu sein und dabei zu helfen bei dem, was ich kann, was ich weitergeben kann in meine journalistische Rolle, um sozusagen auch in Deutschland Menschen zu erklären, warum das und jenes geschieht und weshalb ist das Land so komplex und so weiter und so fort. Natürlich, ich bin deswegen auch da.
Also hat der Spahn ja, recht damit?
Ja auch
hat Herr Spahn recht?
Also, ich weiß nicht, ob Herr Spahn damit recht hat, aber das ist meine Aussage in dem Fall. Ich würde mich nicht das, was Herr Jens Spahn aussagt, sozusagen unterordnen oder überordnen, sondern es ist meine Haltung. Was andere Syrer davon halten, es ist deren Entscheidung und ich glaube, man hat das Recht zu entscheiden, wo man sie leben will. Und vor allem, ich habe ja immer wieder den Vorschlag gemacht, dass man den Menschen ermöglicht, also diesen Stay-and-Go-Modell bei UN, und das ist ja ein Modell, bei dem jemand sozusagen in seine Heimat zurückgeht, schaut, ob das Haus steht, ob man sich eine Rückkehr vorstellen kann und so weiter und so fort. Und dann kann man einfach, ich glaube, sehr viele werden sich freiwillig entscheiden, dann in Syrien zu bleiben. Die CDU hat das ja blockiert. Herr Dobrindt, also CSU, Herr Dobrindt, der Innenminister, hat von Anfang an das, was die Ampel vorhatte, komplett beiseite gelegt. Ich verstehe es nicht, warum.
Fragen wir Herrn Hart jetzt mal. Genau. Die Frage kriegt jetzt Herr Hart. Warum blockieren Sie das, dieses See and Go? Also man schaut diese Erkundungsmöglichkeit, ohne den Schutz zu verlieren.
Also ich glaube, dass wir angesichts der besonderen Situation, die wir jetzt in Syrien haben und die wir hoffentlich weiter in die richtige Richtung entwickelt bekommen. Ich habe ja gesagt, ob der Bürgerkrieg wirklich zu Ende ist in allen Regionen, das wird sich noch herausstellen müssen. Aber ich setze das jetzt mal voraus, dass uns das gelingt. Dann glaube ich, brauchen wir ein Gesamtkonzept, wo diese Elemente, wie sie hier angesprochen werden, eine Rolle spielen. Also wir brauchen ein Wirtschaftsforum, da hat ja Jovadu Fuhl auch den ersten Schritt unternommen, zusammen mit der syrischen Regierung, also mit dem jetzigen syrischen Regierungschef, dass man sagt, es muss auch die Wirtschaft dabei sein, nicht nur die Menschen. Es muss auch dann nach meiner Ansicht nach Anreizmechanismen geben. Ja, wenn wir uns mit jedem Menschen im Streit über Details seiner Rückkehr auslassen, werden wir Monate vor Gerichten verbringen. Das macht alles keinen Sinn. Wenn wir attraktive Modelle entwickeln, nach denen die Menschen, die hier als Syrer Aufnahme gefunden haben, wieder in ihre Heimat zurückgehen, dann ist das allemal für alle Seiten das Bessere. Das ist humaner, es ist effizienter, es ist sichtbarer und es bringt am Ende trotzdem, für die deutsch-syrische
Freundschaft. Warum waren Sie denn dann nicht dafür, für dieses Modell?
Weil wir zum jetzigen Zeitpunkt dieses Gesamtkonzept eben noch nicht haben. Ich glaube, wir sind vor der neuen Situation gestellt, dass wir sagen, wenn wir im großen Stil einige Hunderttausend, über die wir ja reden, Menschen nach Syrien zurückbringen wollen, dann brauchen wir auch Mechanismen, Anreizsysteme, wo ein solches Element vielleicht ein Teil sein kann. Ich gehe davon aus, dass wir das in den nächsten Wochen in der Koalition vereinbaren können. Und mein Wunsch ist, dass wir am Ende des Tages erleben werden, dass die Syrerinnen und Syrer, die zurückgehen in ihr Land, ihr Leben lang auch eine Brücke nach Deutschland sind. Dass sie, wenn sie zum Beispiel zurückkehren in ihren alten Beruf, das in Syrien machen, dass sie natürlich ihre Bindung nach Deutschland behalten, dass sie die deutsche Sprachkompetenz, die sie vielleicht erworben haben, nutzen können und dass wir am Ende als Deutschland ein ganz starker Partner in Syrien sein werden, so wie wir das als Deutschland ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch zum Beispiel für Amerika gewesen sind.
Frau Polert, wie sinnvoll ist das, Leute erstmal hinzuschicken, zu schauen, was funktioniert das? Also ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, das macht dann auf jeden Fall Sinn, da Leute auch zu ermuntern?
Also ich würde wirklich noch mal sozusagen im Sinne einer Stabilisierung von Syrien und im Sinne einer langfristigen Perspektive noch mal wirklich appellieren wollen. Also an den Außenpolitiker, Herr Hart, Syrien, das können Sie, und das sagen Sie auch unseren Kollegen, ist nicht sicher im Moment. Wir haben die Massaker erlebt, gerade an den ethnischen und religiösen Minderheiten. Wir wissen noch nicht, ob Herr al-Sharra sozusagen, wie er sich weiterentwickelt. Unsere syrischen Kolleginnen und Kollegen sagen uns, ist natürlich ein Wolf im Schafspelz, Und nach außen zeigt er sich als jemand, der sozusagen Interesse hat an der Stabilisierung. Aber nach innen setzt er seine Bereinigung fort. Und die Bereinigung betrifft die ethnischen Minderheiten. So, und in dieser Situation ist es ganz wichtig.
Das stimmt aber nicht. Das stimmt einfach nicht. Nein, sorry.
In dieser Situation, letzter Satz, in dieser Situation sozusagen den Syrerinnen und Syrern den Schutzstatus abzuerkennen. Deswegen, für uns ist klar, das Auswärtige Amt muss anhand des Lageberichts sozusagen, muss das BAMF dann die Asylverfahren überprüfen oder den Schutzstatus für neu ankommende Syrerinnen überprüfen. Aber laut den Aussagen aller Sicherheitsexperten und des UNHCR ist Syrien nicht sicher. Und nicht nur für ethnische Minderheiten. Und die Diaspora, das wollte ich auch noch mal sagen, die Diaspora ist genau diejenige, die wir jetzt brauchen, für den Wiederaufbau, aber aus Deutschland heraus. Alle Krisen und Kriege haben gezeigt, dass die Diaspora diejenigen sind, deswegen habe ich das eingangs gesagt, die ein Vielfaches mehr zahlen als die humanitäre Hilfe selbst.
Die Frage ist aber, ob sie nicht auch zur Stabilisierung beitragen könnten. Herr Rabi, Sie wollten aber gerne widersprechen.
Ja, ich wollte gerne dazwischen gehen, weil ich finde, dass man immer wieder den Regierungen sozusagen hier so ja unterstellt, sie betreiben ethnische Säuberung sozusagen, dass diese Erzählungsweise, das ist wirklich absurd. Also was hier passiert, wir haben eine Stücke im Land sozusagen, im Osten haben wir die sogenannte SDF, also ein Miliz, die agiert unter anderem, die ist vom PKK unterwandert und die agiert aus der Reihe des Landes. Wir haben Teile auch in Zweida, wir haben Milizen, die im Auftrag Israels sozusagen da agieren und vorgeben, sie wären die Mehrheit in Zweida. Also die meisten Menschen in Zweida zum Beispiel sind nicht dafür, dass sie sozusagen von einer kleinen Miliz angehalten worden und dass ihre Kinder nicht zu Unis oder Schulen gehen können. Und das ist die harte Realität, mit der sich die syrische Regierung hier befindet. Also aber man muss alle sozusagen irgendwie auf einen Tisch bringen, damit man einen Dialog erfinden kann, sozusagen, wo es passen würde. Und das in diesem Kontext dann zu missbrauchen, finde ich, ist problematisch, weil das Land ist ja also wenn ich von Damaskus spreche, Damaskus ist sicher, wenn ich von Aleppo spreche, dann eher nicht, weil in Aleppo haben wir die Milizen der SDF und neulich vor etwa 2 Wochen, da gab es einen Beschuss so auf zivil, also wirklich zivil bedichtete Gebiete, wo 8 Menschen ihr Leben verlieren mussten. In den Küstenregionen haben wir auch die Ereignisse gesehen, wo die syrische Regierung auch ihre Schuld sozusagen zugegeben hat. Klar, das Land ist noch nicht instabil und deswegen sage ich ja, wenn wir auch Straftäter hierher zurückführen wollen, also brauchen wir erstmal in Syrien Gefängnisse, das ist Punkt 1, weil was wir hier haben, das sind nur Foltergefängnisse. Wirklich, also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Wer sich die Bilder aus Zeid Raya und alles drum und dran gesehen hat, der weiß das. Zweitens, wenn wir sie einfach nach Syrien zurückschicken, ja, und vielleicht kommt der eine auf der andere raus und kann sich dann wieder Richtung Europa begeben und wieder in Deutschland landen, also haben wir nichts gelöst, sonst war dann ein Mechanismus
entwickelt, also es ist schwierig,
die eigentlich wirklich Lösung bietet.
Ja, wie sinnvoll sind denn aber, also es ist natürlich ist es kompliziert und es ist eine Lage, die halt einfach auch noch unübersichtlich ist. Trotzdem würde ich auch noch mal gerne hier auf die Diskussion hier noch mal schauen. Frau Dunz, wenn man jetzt in der Diskussion sind, auch Rückkehrprämien, um das Menschen zu erleichtern, hinzugehen. Also gedacht wird da an ungefähr 1.000 Euro, glaube ich, pro Person. In Dänemark zahlt man Erwachsenen bis zu 26.000 Euro. Wie viel Sinn?
Laut Bild-Zeitung. Ja, wir haben die Zahl nicht bestätigt bekommen. Ich habe mit den dänischen Kollegen gesprochen.
Zumindest kann man sagen, dass alles wahrscheinlich weniger Geld kostet als eine Abschiebung. Das ist ein sehr teurer Aufwand, wenn Sie alles rechnen, vor allem vom Personal, was eingesetzt werden muss. Und es ist natürlich nichts Motivierendes und nichts, womit man dann Menschen auch anreizen könnte, in ihre Heimat zurückzugeben und ihnen auch keinen Staat ermöglichen. Insofern will ich jetzt gar nicht über 1.000 oder 2.000 Euro sprechen. Man weiß, das ist die günstigste Möglichkeit. Und jetzt werden sich wahrscheinlich Zuschauerinnen und Zuschauer fragen, wieso müssen wir ihnen Geld geben, dass sie ihr eigenes Land wieder aufbauen. Ich kenne die Diskussion in der Union, sondern 1945 die deutschen Trümmerfrauen, die das Land wieder aufgebaut haben, denen habe auch niemand geholfen. Da sind wir jetzt aber ein ganzes Stück weiter. Wir können, wenn wir davon ausgehen können, dass viele 10 Jahre in Deutschland gelebt haben, nehmen Sie auch ein Stück unserer Kultur, auch unserer mit dem, was Sie hier aufnehmen konnten. Und wenn man dann sagt, das ist auch ein Stück Wiederaufbau. Sie haben ja gerade gesagt, es soll ein Gesamtkonzept geben. Und ich finde das eine sehr kluge Lösung.
Wenn Sie auf der einen Seite sagen, es reicht sowieso nicht, also ob man, und das sorgt für Unmut, also warum braucht man das denn dann?
Nein, ich sage nicht, dass das nicht reicht. Ich sage nur, ich könnte mir vorstellen, dass das gleich wieder kritisiert wird, dass man sagt, wieso gibt man jetzt Syrern Geld? Wir hatten dieselbe Diskussion bei Afghanen, als denen dann Geld mitgegeben wurde, dass man sagte, das ist sehr viel Geld in deren Land und dann wird man die noch belohnen und so weiter. Ich finde das eine Möglichkeit, Wiederaufbau darüber zu leisten. Und ich würde gerne doch noch einen Satz zu Herrn Rabi sagen. Ich kann es nur persönlich sagen, mein Mitleid für Straftäter hält sich sehr in Grenzen, muss ich sagen. Das ist in Deutschland teilweise sehr schief gelaufen und dafür muss ein ganz klares Signal in die Welt gegeben werden. Wer hier Schutz bekommt und straffällig wird, hat den verwirkt. Und die Schwierigkeit ist, dass wir noch keine diplomatischen Beziehungen auf der Ebene haben, dass wir sie zurückführen könnten. Aber wenn es ein Signal gibt, Leute abzuschieben ohne ein gewisses Mitleid, dann sind es Straftäter in welches Land auch immer.
Die trotzdem aber.
Dann haben Sie mich falsch verstanden. Ich habe da kein Mitleid. Im Gegenteil, also ich bin auch dafür, dass Straftäter abgeschoben werden müssen, weil sie ihre Chance hier in Deutschland verfehlt haben. Ich bin aber nicht dafür, dass sie nach Syrien einfach so geschickt werden, ohne dass man einen Plan oder ein Abkommen mit Innenministerium, dass sie weiterhin ihre Strafe zum Beispiel in Syrien absitzen können. Weil wir reden ja über einen Rechtsstaat und wenn unser Rechtsstaat funktionieren soll, dann soll sie überall funktionieren.
Das ist ja gerade auch der Sinn des Besuches von Joe Wadeful dort gewesen zum jetzigen Zeitpunkt, dass man eben mal auslotet. Wo können wir in Kooperation mit der Regierung nicht nur den Aufbauprozess da unterstützen, sondern eben auch zu zu einer vernünftigen, pragmatischen Lösung in diesen Fragen kommen. Ich habe es ja angedeutet. Ich glaube, wir werden vermutlich für den Wiederaufbau Syriens zahlen. Aber warum sollen wir dieses Geld alles an eine Zentralregierung geben, wenn wir Menschen in Deutschland haben, die sagen, ich möchte meine Autowerkstatt in Aleppo wieder aufbauen? Also vorausgesetzt, wir haben in 2 Jahren eine Situation, wo das geht. Und ich möchte gerne von euch Geld haben, dass ich das tun kann. Dann bekommt er einen Kredit von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Den zahlt er vielleicht sogar am Ende.
Kredit ist ja was anderes wie eine Rückkehrprämie.
Ja, also ich bin der Meinung, da sollte man das so machen, wie das bei dem Marshallplan auch gewesen ist. Am Ende ist die große deutsche Investitionsbank, mit der wir heute die Solardächer finanzieren, entstanden aus den Rückzahlungen von Geld, das die Amerikaner über die Marshallplanhilfe nach Deutschland gegeben haben und das dann von denen, die das Geld genutzt haben.
Aber das heißt, Sie sprechen sich jetzt für einen Kredit auf und nicht dafür?
Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Kreditlösungen für Menschen, die ein Haus aufbauen wollen oder ein Unternehmen gründen wollen, für andere, die das nicht tun, muss man andere Wege finden.
Frau Polert, was sagen Sie? Wäre das sinnvoll, Menschen eine Möglichkeit zu geben, halt eben da ihre Existenz aufzubauen, indem man eben einen Kredit gibt oder eine Prämie?
Also, wir müssen einfach mal mit der syrischen Community sprechen. Es wurde ja gesagt, Großteil der Syrerinnen und Syrer sind sozialversicherungserwerbstätig beschäftigt. Fast 80% der männlichen Syrerinnen und Syrer, viele in Engpassberufen. So, vor allem im Gesundheitsbereich. Ärzte, Kammer hat ja auch gesagt, 4000 Ärztinnen und Ärzte würden uns fehlen. Davon sind
viele 80%? Sind Sie sicher?
Ganz sicher.
Hatte
74% bei den männlichen. Die weiblichen Beschäftigten sind knapp 29% und das macht dann insgesamt 65%.
Also sind 250.000 Erwerbstätige. Genau. Wenn man bedenkt, dass da ja Familien dran hängen, wird die Zahl schon
erheblich sein. Sozialversicherungspflichtig, da habe ich noch nicht die anderen mitberechnet. Ja. Also. Das Wichtige ist mir nur zu sagen, wir haben so viel Erfahrung, gerade wenn Kriege beendet sind. Oder es gibt immer ein Drittel, die zurückkehren, wenn das Land stabil ist. Aber das erfolgreichste Konzept ist die Win-Win-Situation. Die Menschen wollen ja investieren. Die Menschen wollen ihr eigenes Land oder viele mit aufbauen, gerade wenn sie Kapital haben. Und das haben viele Menschen. Viele Ärzte Ärztinnen und Ärzte engagieren sich auch in den Ärzteorganisationen in Syrien. Aber das können sie natürlich am besten aus Deutschland heraus in Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen, mit Organisationen vor Ort. Und sie wissen ja selber auch aus den anderen Kriegs- und Krisenkonflikten, ich kann es nur noch mal wiederholen, die Diaspora ist diejenige, die um ein Vielfaches mehr an Unterstützung leistet in den Herkunftsländern durch humanitäre Hilfe aus dem privaten Kapital. Die brauchen nicht mal Unterstützung durch Investitions- oder Kreditprogramme. Das Wichtige ist nur aus einer Sicherheit heraus, entweder indem diejenigen, die jetzt im Einbürgerungsverfahren sind, und das sind der Großteil der Einbürgerungsanträge, zum größten Teil von syrischen Staatsangehörigen, weil die natürlich jetzt die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen. Da erfahren wir aber jetzt auch gerade schon von den Einbürgerungsbehörden, die Bundesregierung überlegt ja, den Schutzstatus anzuerkennen, also stellen wir die Einbürgerungsanträge zurück. Auch dort totale Unsicherheit. Ja. Will damit sagen, Herr Hart, weil Sie ja sagen, die sollen nicht gehen. Wie das
zusammenhängt. Also wenn einer hier 10 Jahre Arzt in einem Krankenhaus ist, die deutsche Sprache beherrscht und sich nichts zu schulden hat, dann kann er deutscher Staatsbürger werden. 50.000 oder 60.000.
Ich rede von 700.000, darunter sind auch Ärztinnen und Ärzte, die einen subsidiären Schutz haben, die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen, indem sie Arbeit haben, die Sprache sprechen und die Fristen jetzt erfüllen. Die Einbürgerungsfristen.
Das meinen Sie ja auch.
Wir haben die ja runtergesetzt, wir haben die jetzt wieder hochgesetzt. Und die sind im Einbürgerungsverfahren. Die dauern ja sehr lange, weil die Kommunen überlastet sind. Und da kommen jetzt die ersten Signale, Herr Hart, das ist ganz wichtig, das Ihnen auch mitzugeben, dass gesagt wird, die Bundesregierung überlegt, den Schutzstatus anzuerkennen. Dann besteht die wichtigste wichtigste Einbürgerungsvoraussetzung, nämlich keinen Aufenthaltstitel mehr zu haben, nicht mehr.
Ich würde, Herr Rabi...
Ja, das stimmt also nicht. Ja? Es fällt ja nicht automatisch
auf.
Was hier Frau Polatz verlangt ist, dass der Außenminister und der Innenminister reinschreiben, Schutzstatus wegen Bürgerkrieg in Syrien, auch wenn da kein Bürgerkrieg mehr ist. Ja? Also ich meine, wir müssen das doch anerkennen, dass wenn sich die Situation in einem Land wie Syrien radikal... Ich hoffe, dass es so kommen wird.
Wie würden Sie jetzt das Land beschreiben?
Ich würde im Augenblick sagen, es ist in einem Limbo. Wir können nicht sagen, dass der Bürgerkrieg zu Ende ist, aber ich gehe davon aus, dass in der gegenwärtigen Situation wir schon in den nächsten Monaten klar abschätzen können, ist es eine sich stabilisierende Entwicklung oder müssen wir befürchten, dass die wieder aufeinander
losgehen. Die Frage ist ja auch, ob man eine Stabilisierung auch unterstützen kann.
Und dann kann man nicht reinschreiben in einen Länderbericht Bürgerkrieg, wenn da keiner mehr ist. Ja? Und umgekehrt bedeutet der Wegfall des Duldungsstatus oder des Schutzstatus ist hier als Bürgerkriegsflüchtling, bedeutet nicht automatisch, dass man dann Anspruch auf Sozialleistung verliert, dass man seine Kinder aus der Schule nehmen muss. Alles das, was jetzt als Popanz an die Wald gemalt wird, das tritt ja überhaupt nicht
ein. Die Hauptforderung ist, darf ich das nur noch mal sagen, Frau Plättner? Die Hauptforderung ist, und da müssen Sie mir noch mal helfen, die ethnisch und religiösen Gruppen, die jetzt auch gerade Opfer von Anschlägen und Massakern waren, da geht es darum, dass jetzt ein klares Signal kommt vom Auswärtigen Amt, dass die Gefährdungslage hoch ist und dass hier die Asylverfahren wieder aufgenommen werden, die ja ruhend sind, und dass hier der Schutzstatus auch nicht in Frage gestellt wird. Da hatten wir bisher auch keine anderen Signale. So, und dann geht es um die andere Gruppe, und da ist die zentrale Forderung auch von Flüchtlingsorganisationen zu sagen, weil die Lage eben noch nicht klar ist, Sie sagen ja selber, noch
fragen wir doch nochmal noch nach Damaskus.
Ja, die Asylantragsteller, die AsylantragstellerInnen erstmal sozusagen zurückzustellen, bevor man eine Entscheidung trifft, die dann zu einer Ablehnung führt.
Herr Rabi, würden Sie denn sagen, es ist noch Bürgerkrieg? Sie haben ja eben gesagt, es gibt natürlich Situationen, die halt eben wirklich instabil sind. Und zweite Frage noch, was halten Sie von so einem Kredit, einer Rückkehrprämie? Ist das ein Anreiz für Menschen zu kommen?
Also es ist nie ein Bürgerkrieg gewesen, im Gegenteil, es war ein Krieg des Verbrecherregimes Assad gegen sein eigener Volk. Das zum einen, damit man das ein bisschen sozusagen einordnen kann. Zweitens, die Lage in Syrien ist ja wirklich nicht ganz stabil, wie man es sozusagen wünscht. Ich selber wünsche es mir, dass das Land stabiler wird. Man arbeitet daran hier in Syrien, dass null Eskalationsstrategie. Ich weiß nicht, wie lange es hält, genauso wie der Herr Hart es sagt. Aber ich hoffe, ich wünsche mir, dass es hält und dass wir sozusagen in naher Zukunft geeinigtes Land erleben werden, weil wir haben immer noch den Osten und wir haben den Teil Zuwaida immer noch nicht unter Obhut der sozusagen der Regierung, was ja viele Probleme und Unsicherheit im Land auslöst. Zum zweiten Teil, sozusagen Premiere für die Syrer, damit sie zurückkehren. Ich glaube, ich halte davon wirklich nicht. Ich glaube, was den Menschen viel mehr motivieren würde, wenn man ihnen sagt, ihr werdet euren Schutzstatus nicht verlieren und wenn ihr euch, ihr könnt dann nach Damaskus oder nach Aleppo, nach Deir ez-Zor, egal wohin, hingehen, euch das Ganze anschauen. Und solltet ihr Hilfe brauchen, da sollte man nicht immer von 27.000 oder 30.000 oder 4.000 oder 1.000, darum sollte es nicht gehen, weil ich finde, das ist der falsche Ansatz. Man sollte einfach den Menschen ermöglichen, dass sie sozusagen sich selber entscheiden können. Und genau das sollte die Politik entscheiden und nicht anders.
Das ist die Frage, ob die Politik...
Weil damit würde man auch den rechten Rand in Deutschland... Genau, ich glaube, damit wird man den rechten Rand in Deutschland bedienen, wo man sagen würde, na klar, also gebt ihnen doch noch 30.000 Euro, damit sie dann wieder in ihre Heimat zurückkehren und dann nach 2, 3, 4 Jahren zu uns wieder zurückkommen. Das wäre nicht die Lösung.
Frau Dunz, haben Sie den Eindruck, dass die durch die AfD auch eine Diskussion in eine bestimmte Richtung stärker gelenkt wird?
Ja, die Union steht unter einem massiven Druck. Die ganze Bundesregierung hat sich davon meiner Ansicht nach sehr treiben lassen. Und es war durch den CSU-Innenminister ja von Anfang an getrieben. Herr Merz hat das unterstützt mit dieser Ansage, es gibt keinen Bürgerkrieg mehr. Ich finde es sehr interessant, Herr Hart, dass Sie da einen Unterschied machen und sich da auch vom Kanzler ein Stück entfernen. Und das aus meiner Sicht sehr Dramatische daran ist, wenn man es in den Umfragen sieht, wenn man die Menschen befragt, was sie in Deutschland am meisten belastet, dann ist es die Unsicherheit durch die Wirtschaftslage. Es ist überhaupt nicht die Migration. Mhm. Wenn man das aber die ganze Zeit erzählt, dann glauben es am Ende auch noch genügend. Und das ist für mich schon eine Vergiftung der Stimmung, eine große Verunsicherung. Auch das, was Sie, Frau Pulat, gesagt haben, Ängste schüren, das fällt dann darunter. Das hat die Union meiner Ansicht nach schlecht kanalisiert. Und kann sich nicht befreien aus diesem Druck. Und deswegen ist die Aufregung in der Union über die Äußerung von Herrn Wadephul so groß, weil die Angst war, dass dadurch, dass er ein sehr christliches Statement abgegeben hat, ein sehr humanitäres, unter dem Eindruck einer katastrophalen Lage, ihm ausgelegt wurde, als würde er dem Innenminister und dem Bundeskanzler in die Parade fahren. Und die Aufregung hat die Union dann ja noch mal weiter getrieben. Und das ist die Spirale, aus der sie im Moment nicht rauskommen. Und das ist meiner Ansicht nach sehr unter dem Druck der rechten Kraft.
Ich glaube, am Ende des Tages werden wir als Politiker in Deutschland daran gemessen werden, ob es uns gelingt, auf veränderte Situationen in den Herkunftsländern der Menschen, die hier Duldung gefunden haben, die richtigen Schlüsse zu ziehen und auch dafür zu sorgen, dass die Zahl dann runtergeht, wenn aus dem Land, aus dem die Menschen kommen, die Situation sich entsprechend verändert. Und ich glaube nicht daran, dass es uns gelingen wird, das mit Zwangsmitteln hinzukriegen. Da werden wir vielleicht einige hundert im Monat rechtmäßig abschieben können. Ich träume davon, ich stelle mir vor, dass wir erreichen, dass 10.000 im Monat oder sogar noch mehr gehen, und zwar auf freiwilliger Basis mit entsprechenden Anreizen, die Syrien setzt, die aber auch wir setzen. Und
das wäre Ihre Idee.
Und das ist meine Idee.
Wir sind am Ende dieser Diskussion.
Zu Ende ist, müssen wir gucken. Ich glaube, im Augenblick ist es zu früh, ein endgültiges Urteil über die Situation in Syrien zu treffen.
Vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank nach Damaskus, Herr Rabi, alles Gute für Ihre Zukunft. Wir sind gespannt, wie es bei Ihnen dann weitergeht. Wir sind aber leider am Ende unserer Sendezeit. Vielen Dank, Frau Pulat und Frau Dunz auch noch. Morgen gibt es wieder eine Phoenix-Runde. Dann begrüßt Sie mein Kollege Alexander Kähler, Koalitionsausschuss im Herbst. Der ist nämlich morgen Abend. Wo bleiben die Reformen, fragen wir. Und wenn Sie mich mal nicht durch den Bildschirm sehen wollen, sondern einfach mal in einem schönen Ambiente. Dann kommen Sie nach Potsdam. Da haben wir nämlich unseren Bürgertalk am Freitag. Und da können Sie sich anmelden. Da geht es um das Thema Wehrdienst, Wehrpflicht. Wer will Deutschland dienen, fragen wir. Und Sie können mitdiskutieren. Freitag, 14. November ab 18 Uhr. Sie können sich anmelden. Sie sehen, dass da es gibt weitere Informationen auf unserer Website und unter bürgertalk@phoenix.de. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Und jetzt geht es weiter mit Phoenix, der Tag und Hans-Werner Fittgau. Bis dann. Tschüss.